Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 294. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ja, und ich bin Marisa, ich bin spirituelle Lehrerin, ich bin Autorin und Medium der neuen Zeit. Und heute gibt es so ein bisschen eine besondere Folge, weil wir ja im Moment ein bisschen Jubiläumszeit haben. Wir haben die 294. Folge, das heißt, du hörst es schon, die 300. Folge steht kurz bevor. Aber heute ist auch sowieso noch so ein besonderer Tag, denn heute vor 5 Jahren, 2019, habe ich die allererste Podcast-Folge veröffentlicht. Und ich werde dir die auch unten in den Shownotes verlinken, wenn du möchtest, damit du die nochmal anhören kannst. Und heute haben wir aber eben nochmal was. Wir haben heute nämlich das erste Mal in den 5 Jahren, und ich muss so darüber grinsen, einen Mann als Gast bei uns im Podcast. Und zwar Michel. Michel, du bist der Präsident von VSAT. Ich habe es extra so ein bisschen auseinandergenommen, damit wir nachher darüber sprechen können. Ich freue mich riesig, dass du da bist und dir Zeit nimmst für diese Podcast-Folge.
Marisa, grüß dich. Herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, mit dir ein Gespräch über den VSAT, den Verein Schweizer Auslandstierschutz, führen zu dürfen.
Und ganz genau, du hast es jetzt eben schon erwähnt, es ist der Verein für Schweizer Ausland Tierschutz. Das heißt, wir reden heute über Tiere und Tierschutz. Und du bist der Präsident von diesem Verein. Stell dich doch einfach mal kurz vor, wer bist du denn genau?
Also, ich bin der Michel Scholler. Ich lebe hier im schönen Zürich in der Schweiz. Ich bin Jahrgang 76 und mehrfacher Hundehalter. Großes Herz für Tiere. 3 Katzen gehören auch noch zum Haushalt. Ich leite eine Gartenbauunternehmung und in meiner Freizeit, da widme ich mich dem Tierschutz.
Und du hast den VSAT eben selbst aufgebaut. Magst du uns erzählen, wie das gekommen ist? Also wieso hast du den aufgebaut? Was ist da passiert, dass du gesagt hast, hey, ich will mich den Tieren oder dem Tierschutz widmen? Weil wenn man dir so ein bisschen zuhört, hört man auch, du bist eigentlich ausgelastet und dann irgendwie noch mehr ausgelastet. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich hatte eine ganz, ganz spezielle Beziehung zu meinem ersten Herdenschutzhund. Das war der Argus. Mhm. Argus kam im Frühling des Jahres 2000 zu mir und ist dann im Herbst, im September 2012, nach einer schweren Krebserkrankung verstorben. Mhm. Ja, wir hatten wirklich eine ganz, ganz innige Beziehung. Ich war dazu mal gerade junger, selbstständiger Landschaftsgärtner. Argus war mein stetiger Begleiter, der war wirklich 24 Stunden an meiner Seite. Den nahm ich mit in die Kundengärten. Mhm. Ich nahm den mit ins Restaurant. Wo immer ich war, war Argus an meiner Seite. Und dann eines Tages, das war der 20. Februar 2012, war ich beim Tierarzt, weil Argus, der hinkte seit einigen Tagen. Und ich dachte, ach, der ist irgendwie ganz unglücklich gelandet. Und ich war beim Tierarzt, hab das röntgen lassen. Der Tierarzt ist einer meiner engsten Freunde seit über 30 Jahren. Da kommt er kreidebleich aus diesem Raum raus und hält so die Hände auf meine Schulter und sagt, Michel, es muss so stark sein. Oh. Ich dachte, ach Nico, komm, hör auf mit den Witzen, was ist los? Und sagt, du, Argus hat ein Osteosarkom, das ist ein Knochenkrebs in der Pfote und die Lebenserwartung wird nur noch ganz kurz sein.
Okay.
Ja, dann verfingen 7 ganz schwierige Monate an. Es folgten Amputation des Beines, es folgte Chemotherapie, es folgte eine weitere Operation und schlussendlich haben wir den Kampf verloren. Mhm. Und das war eigentlich so der erste Verlust in meinem Leben von jemandem, den ich über alles geliebt habe. Also Argus, das war mein absoluter Seelenhund. Mhm. Da war eine ganz, ganz innige, starke Beziehung und in dem Moment hat mir das den Teppich und den Füßen weggerissen. Mhm. Ich denke, da spreche ich ganz vielen Zuhörerinnen und Zuhörern, die selber Tiere haben oder hatten, in welchem Gefühlszustand man sich da befindet. Es ist wie ein Fallschirmsprung aus dem Flugzeug und du fällst einfach nur und denkst, hey, der Erdboden, der kommt immer näher. Wann geht endlich dieser Fallschirm auf und fängt mich auf? Und ja, eigentlich war Argus Tod so der Impuls, der ganz, ganz vieles in meinem Leben bewirkt hat. Mhm. Zum einen habe ich mir meine ganze Ernährung, habe ich mir durch den Kopf gehen lassen und gesagt, hey, das kann nicht sein, ich liebe Tiere, aber ich esse Fleisch.
Ja.
Folglich habe ich aufgehört, Fleisch und Fisch zu essen. Also ich bin seit 12 Jahren Veganer. Mhm. Also das war oder? Also man liebt sein eigenes, hat aber keine Mühe, abends und mittags Fleisch zu konsumieren. Das ist ja auch mal ein Tier war mit einer Seele, mit Gefühle, mit Angst, mit Freude. Und ich stolperte dann im Jahr 2015, genau Frühling 2015, auf Facebook über ein Bild eines Hundes. Dieses Bild sieht man auch immer wieder bei uns auf Facebook, auf Insta. Ein Hund, es ist ein Jagdhund, der in einer Ecke sitzt, hinten so blaue Mauern, Kopf gesenkt, nur noch Haut und Knochen.
Ja.
Und beim Anblick dieses Bildes, das ging mir durch Mark und Bein. Und da habe ich mir gesagt, hey, da musst du was machen. Ich habe bei diesen Postern geschrieben, hey Leute, wo ist dieser Hund? Da muss man helfen, da muss ich aktiv werden. Und da hat sich dann jemand bei mir gemeldet, ein Rumäne, hat gesagt, du, schau mal, ich bin der sowieso, ich lebe hier, ich mache auch ein bisschen Tierschutz. Ich könnte dir eventuell helfen, dieses Tier zu finden, kann dir aber nichts versprechen. Hier ist meine Nummer, ruf mich an. Ich habe ihn natürlich angerufen, nach 5 Stunden am Telefon, hat er gesagt, du, schau mal, ich lade dich ein, komm zu mir nach Bukarest, nach Rumänien, ich führe dich rum, ich zeige dir alles und dann schauen wir mal. Vielleicht haben wir Glück und finden diesen Hund.
Okay, ja.
Ja, es dauert nicht lange. 2 Tage später saß ich im Flugzeug und flog von Zürich direkt nach Bukarest. Es war Januar oder Februar, wie gesagt. Und ja, man muss sich das wirklich so vorstellen, vielleicht wie in der DDR früher. Riesige Plattenbauten, es war trübes, regnerisches Wetter, Wolken verhangen. Alle Leute in linken Mäntel gepackt, also wie man sich so vielleicht den Osten so vorstellt. Oder Russland so. Und da kommst du an und alles trist und grau und dunkel. Und dann kommt der Mann, mit dem ich da gesprochen habe, und führt mich da ein paar Tage rum und zeigt mir die ganzen Straßen und eine Problematik auf. Ja, jetzt habe ich natürlich weit ausgeholt. Was ich damit sagen wollte, ist, Argus Tod hat mich erst feinfühlig gemacht oder wieder feinfühlig für die Tierwelt. Ich mag mich erinnern, als kleiner Junge in Portugal im Sommerurlaub, da habe ich mit allen Straßenhunden gespielt. Ich habe die Straßenhunde gefüttert, ich habe meine Mutter gezwungen, Hundeshampoo zu kaufen und Floh- und Zeckenmittel und ich habe jeden Straßenhund, den ich gefunden habe, gebadet und frisiert und gekämmt und die sahen alle wieder super hübsch aus. Ja, und dann wird man älter, man verroht, man stumpft ab dadurch und ist nicht mehr empfänglich und feinfühlig für diese ganzen tierischen, aber auch menschlichen Schicksale, die um uns herum täglich passieren. Und ich musste diese schlimme Krankheit mit Argus durchleben, damit ich überhaupt erst wieder empfänglich wurde.
Ja.
Schlussendlich war Argus Leid, Argus Tod der Beginn meiner tierschützerischen Tätigkeit. Den Hund, das Bild, das ich gesehen habe, dieses Tieres, das hier habe ich leider nicht gefunden.
Okay.
Aber wiederum aufgrund dieses Bildes konnte ich bis heute über 1000 Hunden das Leben retten und ihnen ein neues Zuhause, ein neues Leben hier in der Schweiz ermöglichen.
Und das wäre ohne Argus nicht passiert.
Das wäre ohne Argus nicht passiert. Und hier schließt sich auch wieder irgendein Kreislauf, denn alles ist irgendwie ein Kreislauf im Leben. Der Tod von Argus war der Beginn in etwas Neuem von unserer Tierschutzorganisation und dadurch wieder ganz viel Leben für, oder ja, neue Perspektiven für Tiere, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens geboren wurden. Und wir sprechen hier allein in Rumänien von rund 6000 Straßenhunden.
Du hast eben gerade erzählt, dass du dann in Rumänien warst und der VSAT ist auch vor allem in Rumänien tätig. Wie muss ich mir das so vorstellen? Also wenn ich jetzt, weißt du, ich habe sehr bekannt, ich habe 2 Katzen zu Hause und ein Katerfellow ist schon verstorben, der ist sehr bekannt. Aber wie muss ich mir das vorstellen, wenn man mit den Tieren da in Rumänien, wie machst du das? Was passiert da genau?
Das Ganze hat ja sehr klein angefangen. Das war einfach nur eine One-Man-Show in diesem Frühling, in diesem Januar, Februar. Also ich kam dann nach Hause mit einem Rucksack voll Impressionen, einerseits von Rumänien, in diesem Land, das so trist war, eben gerade im Winter. Und dann natürlich, wir sind rumgefahren und haben all dieses Elend gesehen von Straßentieren. Und ich kam nach Hause und das ließ mich nicht mehr los. Und ich war der Meinung, hey, da muss ich was machen. Zu dieser Zeit gab es eine Änderung in Rumänien. Es kam zu einem tödlichen Vorfall, wo ein Junge von Hunden, mehreren Hunden, zu Tode gebissen wurde. Die rumänischen Politiker haben das gleich als Anreiz genommen, einen Freifahrtschein zu bekommen, um sämtliche Straßenhunde einzufangen und töten zu dürfen, ganz legal. Später stellte sich heraus, dass dieser Junge nicht von Straßenhunden, sondern von Wachhunden eines naheliegenden Industriequartiers getötet oder zu Tode gebissen wurde. Aber trotz dieser Erkenntnis wurden dann sämtliche Gesetze abgeändert, sodass Hundefängerfirmen gegründet wurden, die dann im Auftrag des Staates oder der kantonalen Behörden Straßenhunde einfangen und auch töten dürfen. Darauf können wir vielleicht später noch ein bisschen ausführlicher zu sprechen kommen. Das ist ein Riesenbusiness, das kann ich nachher gerne noch ein bisschen erörtern. Jedenfalls zu deiner Frage. Wir haben 6 Millionen Straßenhunde in Rumänien. In Bukarest gab es zur damaligen Zeit rund 60.000 Straßenhunde. Wenn ich heute nach Bukarest gehe, kann ich an einer Hand abzählen, wie viele Straßenhunde ich noch sehe. Ich sehe ganz viele Leute mit Haushunde. Das sind Bichons, Pinscherli, das sind Labradore, Huskies dabei, Schäferhunde. Alles, was schön nach Rassestandards zu haben ist, ist da vertreten. Man sieht auch mal ganz wenige Leute mit Straßenhunde, die dann Haushunde sind, aber das sind von 100 vielleicht einer und alle anderen sind Rassehunde. Die sind aber gepflegt, die Leute gehen spazieren, die wohnen zwar irgendwo in einem Plattenbau, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, der Hund ist wahrscheinlich von morgens bis abends alleine, bis Frauchen, Herrchen abends nach Hause kommt von der Arbeit und die spazieren führt. Aber sobald man aus der Stadt rausfährt, bist du in einem anderen Zeitalter. Und da siehst du dann wirklich ganze Meuten von Straßenhunde. Da siehst du aber auch der bittere, arme Bauer oder Zigeuner mit seinem Esel, der nur noch aus Haut und Knochen besteht und eine Holzkarre hinten drauf. 7 Kinder im Winter bei minus 10 Grad mit T-Shirt, kurzen Hosen und Flipflops. Und die fahren irgendwo in den Wald, um Brennholz zu sammeln. Rumänien ist das Land mit einer Riesenschere von bitterster Armut, aber wirklich bitterster Armut, wo eine 7-, 8-köpfige Familie auf 8 bis 10 Quadratmeter lebt mit einem Holzofen und da wird gegessen, geschlafen. Die haben kein fließendes Wasser, die haben keine Toilette, die gehen irgendwo raus in den Garten, ins Feld. Wasser holen sie mit Kanistern am Dorfbrunnen. Und dann hast du das pure Gegenteil, super teure Autos. Ich würde mal behaupten, ich sehe mengenmäßig mehr exklusive Autos in Bukarest als in Zürich. Du hast die Leute, die top gekleidet sind, Prada, Gucci, alles vom Teuersten und vom Feinsten. Top-Hotels, Top-Restaurants. Also eine Riesenkluft zwischen bitterster Armut und ganz, ganz reichen Leuten. Und das in einer Spanne von 20 Fahrminuten. Riesenvillas bis zur slummäßigen Baracke, wie man es auch aus Afrika kennt. Und da spiegelt sich natürlich auch die Situation der Hunde. In der Stadt, diese reinrassigen Hunde, wo die Leute Hunderte oder Tausende Euros bezahlen, auf dem Lande eine Riesenanzahl an Straßenhunde, die sich selbst überlassen sind. Es ist so, Leute, die ein Haus haben auf dem Land, das sind ja sehr viele, jeder hat einen Hund oder mehrere Hunde, weil Hunde erfüllen einen Zweck, sie sind Wachhund. Wenn die Leute Schafe haben, dann brauchen sie einen Schäferhund, sie brauchen Border Collie-Mischlinge zum Beispiel, um die Schafe zu treiben. Also in Rumänien sind die Arbeitshunde vertreten, eben alles was oder Herdenschutzhunde zum Beispiel, in der Karpaten, da haben wir Wölfe und Bären. Also das sind alles Hunde, die wirklich im Arbeitseinsatz stehen. Aber da fängt das Problem an. Die Hunde sind nicht kastriert, vermehren sich unkontrolliert und so haben wir 6 Millionen Straßenhunde. Die Situation ist so, obwohl mittlerweile hunderte Organisationen, sowohl rumänischen Organisationen wie auch ausländische Organisationen, wir sind ja eine davon, jährlich extrem viel Geld in Aufklärung, in Kastrationskampagnen investieren, nimmt das Problem nicht ab. Warum? Die Leute sind nicht empfänglich dafür. Man muss bedenken, dass eine ganz, ganz große Prozentzahl der Leute, die auf dem Land leben, nicht lesen und schreiben können. Wir sehen das zum Beispiel auch bei unseren Tierpflegern, bei uns auf der Land of Hope Farm, unserem Lebenshof. Die können nicht lesen. Also du musst das wirklich auch kennzeichnen mit Farben und sagen, schau mal, dieses Medikament für diesen Hund, dieses Medikament für diesen Hund. Du brauchst eine sehr engmaschige Betreuung von diesen Leuten. Und man kann nicht erwarten, dass jemand, der nicht die entsprechende Bildung hat, auch dann sagt, ja klar, natürlich, ich muss mein Tier kastrieren, sonst vermehren sie sich
Ja, klar.
immer weiter. Also das Problem an der Wurzel anzupacken, ist extrem schwierig.
Ja, das ist nachvollziehbar, weil wenn ich nicht lesen kann, kann ich auch die Kampagne nicht lesen. Und ich habe wahrscheinlich dann auch einfach andere Probleme und andere Herausforderungen in meinem Leben, als mich darum zu kümmern, ob die Hunde jetzt kastriert werden.
Richtig, also die Leute haben natürlich Alltagssorgen. Sie möchten natürlich mehr Wohlstand haben, sie möchten Handys haben, Netflix, schöne Autos, schön wohnen. Aber es ist so ein Kreislauf wieder. Sind wir beim Kreislauf angekommen? Wenn natürlich Mama, Papa Analphabeten sind, dann braucht es extrem viel, dass sie sagen, so liebe Kinder, ihr geht in die Schule und aus euch wird mal was. Und oftmals ist es so, dass die Kinder gar nicht aus dieser Spirale rauskommen, weil sie werden von den Eltern nicht gefördert. Also gehen sie, machen sie nur die Grundschule und bleiben ihr Leben lang in diesem Dorf hängen.
Und bleiben dann
Ein
eben
weiteres
auch
Problem.
Analphabeten und bleiben und entwickeln sich
Richtig,
auch
können
nicht
vielleicht
weiter.
zwar ein bisschen noch lesen oder schreiben mittlerweile, aber sie bleiben so in dieser Dorf-Community gefangen, solange es Jobs hat. Das andere Problem ist natürlich der Alkohol auf dem Lande sehr, also die meisten Leute auf dem Lande sind selbstversorgt, die haben ihr Häuschen, dann hinten ein großes Feld, da wird Kartoffeln und was auch immer alles angebaut. Dann wird das alles eingemacht, wie bei uns vor 50, 60 Jahren, und die ernähren sich im Winter von diesen eingemachten Sachen. Klar, sie gehen schon noch in Supermärkte und so weiter einkaufen, arbeiten vielleicht noch irgendwo für die Kommune als Putzer, Straßenreiniger und so weiter oder machen noch ein paar Sachen nebenbei. Aber es ist ein sehr armes Leben, sehr bescheidenes Leben und die kommen einfach aus diesem Kreislauf nicht raus. Und eben der Alkohol ist ein Riesenproblem. Sie trinken extrem viel, folglich ist auch die Arbeitsmoral gleich null. Und dann ist auch wieder Straßen, Hunde, Straßen, Katze. Das hat null Bedeutung für die. Null.
Ist es, wenn ich dir so zuhöre, dann kann ich mir vorstellen, dass es auf der einen Seite sehr schön sein kann, weil du den Hunden wie eine andere Perspektive geben kannst, aber wahrscheinlich auch ein unheimliches Frustrationspotenzial da ist.
Es ist ein riesen Frustrationspotenzial, weil jetzt, ich mache das jetzt doch schon seit 9 Jahren und wenn ich sagen könnte, hey, es wird einfacher, es wird weniger, dann wäre das eine Befriedigung. Aber es ist so, dass es einfach nicht weniger wird. Es gibt immer gleich viele Straßenhunde. Es werden in Rumänien rund 150.000 Straßenhunde pro Jahr eingefangen durch die Hundefänger und getötet. Darauf können wir später zu sprechen kommen. Trotz dieser großen Anzahl minimiert sich die Gesamtzahl nicht. Weil über den unkontrollierten Nachwuchs gibt es jedes Jahr wieder 150.000 neue Hunde.
Absolut.
Und es zerrt schon an den Nerven. Also wir waren schon bei Leuten, sind mir vorbeigegangen, haben gesagt, schau mal, du hast 10 Hunde, wir kastrieren die alle und die bleiben bei dir. Aber wenn wir sehen, okay, da ist gut, wir haben die kastriert, dann gehen wir irgendwann wieder vorbei. Nach 6 Monaten, nach einem Jahr, manchmal auch kürzer. Und dann siehst du plötzlich wieder 3, 4 neue Hunde, die da sind und unkastriert sind. Das treibt dir die Nadel in den Hals, oder? Dann sagst du, Mensch, Meier, jetzt hast du dir schon wieder 2 Galgos angekauft. Warum denn? Ach, ich möchte ein bisschen züchten für die Jagd. Die Jagd ist ja omnipräsent in Rumänien und jeder möchte Jagdhunde haben. Also werden die auch gezüchtet und untereinander verkauft. Das ist auch wieder so ein Business. Und das ist schon, das ist extrem schwierig, wenn man dann immer wieder an solche Fälle rankommt.
Aber wenn du das so erzählst, was ist der Grund, dass du weitermachst? Weil es muss ja irgendwo ein Grund sein, dass du weitermachst.
Wer soll diese Arbeit machen, wenn ich sie nicht mache? Klar, es gibt noch andere Organisationen, oder? Aber schlussendlich ist jedes Tier, das wir von der Straße retten können, ich sage es bewusst retten, weil es ist eine Rettung, für jedes dieses Tier besteht die Chance auf ein neues Leben. Ja. Sei es, indem wir dieses Tier vermitteln können, oder wenn es nicht vermittelbar ist, aus krankheitsbedingten Gründen, aus verhaltenstechnischen Gründen, hat das Tier die Möglichkeit, bei uns auf unserem Lebenshof zu leben, ohne Gefahr zu laufen, an einer Krankheit zu erkranken, überfahren zu werden, erschossen zu werden, geschlagen, misshandelt und, und. Es hat Futter, es hat Wasser, es lebt in einer Gruppe von Hunden, es sind immer Gruppen, und hat es sicherlich besser dann bei uns als irgendwo auf der Straße.
Absolut. Und dann hast du aber eben die Hunde, die du auch in die Schweiz vermittelst.
Genau, richtig. Wir sind ja eine Schweizer Tierschutzorganisation. Wir sind hier in der Schweiz registriert. Wir verfügen auch über die sogenannte Handelsbewilligung. In Deutschland heißt die Bewilligung irgendwie anders. Bei uns ist die sogenannte Handelsbewilligung, die wird vom Veterinäramt erteilt. Und die regelt ganz klar, aus welchem Land wir Tiere importieren dürfen und in welcher Anzahl. Also sowohl für die Hunde wie auch für die Katzen ist das reglementiert. Und diese Tiere werden dann vermittelt. Das ist ein enormer Aufwand, administrativ, aber auch logistisch. Wir müssen die Tiere natürlich alle, die werden kastriert, die werden alle durchgeimpft. Wir machen Bluttests, damit wir auch sicher sein können, dass jedes Tier, das wir in die Schweiz holen, gesund ist und nach bestem Wissen und Gewissen vermittelt werden kann. Wir haben ein Netzwerk aus Pflegestellen in der Schweiz. Das sind Leute, die Hunde erfahren sind. Die nehmen dann so einen Hund bei sich auf. Und sobald sie dann sagen, hey, liebes VSAT-Team, der Bobby, der jetzt bei mir ist, hey, der ist super angekommen, der läuft schon schön an der Leine. Ja, der ist super angekommen, den können wir jetzt in die Vermittlung geben. Dann bekommen wir auch ein schönes Profil von diesem Tier. Was heißt, du, schau mal, den können wir zu einer Familie mit Kindern geben, ab schulpflichtigem Alter oder eh besser nicht zu jemandem, der eine Katze hat, denn der hat die Katzen zum Fressen gerne. Oder du, mit dem kannst du sogar mit dem Pferd ausreiten gehen oder mit dem kannst du Hundesport machen. Also da schauen wir wirklich ganz genau hin, welche charakterlichen Vorzüge hat dieser Hund und vielleicht welche negativen Eigenschaften. Und so versuchen wir, die Tiere ganz genau zu platzieren. Auch das ist wie ein Riesenprozess. Wir machen natürlich eine Vorkontrolle, also ein Homecheck. Wir gehen bei den Leuten vorbei, schauen, ja, passt der Hund überhaupt in diese Familie? Sind die Voraussetzungen gegeben, um seinen Hund zu halten? Oder auch eine Katze? Wir vermitteln ja auch Katzen. Ne? Also es ist ein Prozess und dann den ganzen Papierkram gehört ja natürlich auch dazu. Ja.
Wie ist es denn? Erlebst du das, dass du in der Schweiz Hunden, also deinen Hunden quasi begegnest? Erkennst du die wieder? Würdest du die auf der Straße kennen oder nicht? Oder wie ist es? Also, oder auch vielleicht abgemacht, aber wie ist es, wenn du einem Hund begegnest, den du vielleicht vor 3, 4, 5 Jahren vermittelt hast und der jetzt so in der Schweiz ein richtig cooles Hundeleben lebt?
Also mittlerweile haben wir etwas über 1000 Hunde vermittelt. Das sind natürlich ganz viele Hunde, die ich persönlich während meiner Zeit, als ich in Rumänien war, die Hunde eingefangen oder aus der Tötungsstation rausgeholt habe und dann vermittelt habe. Ja, mittlerweile sind sie natürlich größer geworden. Also in den Anfängen habe ich ja alles selbst gemacht. Mittlerweile sind wir ein größeres Team. Ich habe die Laura Erismann an meiner Seite. Ich habe für die Hundevermittlung, ich habe die Evelyn Specher, die das ganze Katzenresort leitet. Und ich kümmere mich jetzt natürlich um ein bisschen andere Probleme. Ich schaue, dass es in Rumänien alles läuft, die Schnittstelle mit den Tierkliniken, mit den Rettungen, mit den Tötungsstationen. Aber es kommt immer wieder vor, dass ich natürlich einem Tier begegne. Gerade vor 3, 4 Wochen war das wieder der Fall. Ich war mit dem Auto unterwegs und sehe jemanden, der von mir einen Hund adoptiert hat, hier in Edmonton. Da habe ich natürlich angehalten und gefragt, hallo, wie geht's, wie läuft's und so weiter. Und das sind natürlich schon so diese schönen Momente, wenn völlig unverhofft dir einer deiner Schützlinge über den Weg läuft. Manchmal ist es doch auch so, dass die Leute sagen, hey, du bist doch der Michel. Ja, bin ich. Da weißt du, das ist der Bobby, den habe ich vor 3 Jahren von dir adoptiert. Und das ist natürlich schon toll, wenn dann die Leute zumindest mich erkennen dann sagen, du, den habe ich von dir, oder?
Ja.
Und das ist schon, ich meine, das sind die Momente, wo so diese innere Befriedigung geben und dich auch anspornen, weiterzumachen, weil Tierschutz ist echt ein, darf ich das sagen? Ein Scheißjob. Sorry.
Ja, absolut, du
du
darfst es
wirst
sagen.
mit, du wirst mit so viel Leid, mit so viel Elend, mit so viel Traurigkeit konfrontiert. Du siehst in die Abgründe des Menschen rein. Du siehst, zu welcher Gewalt und ich meine wirklich rohe Gewalt Menschen möglich sind. Und es sind nicht nur Männer übrigens. Es gibt auch ganz, ganz viel Gewalt von Frauen und auch Kindern an Straßentieren. Und das ist dann, das wirft extrem viele Fragen auf und insbesondere auch, warum die rumänischen Behörden hier nicht massiv durchgreifen. Aber ja, die haben noch andere Probleme in ihrem Land als jetzt nur die Straßenhunde.
Was können wir denn konkret tun? Weil ich weiß, ich kann spenden bei dir. Das ist etwas, was ich regelmäßig mache. Aber ich weiß auch, man kann Hunde adoptieren. Aber gibt es etwas, wo du sagst, hey, das ist etwas, was die Community konkret tun kann, was super hilfreich ist, was wirklich eine Veränderung bringen kann?
Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man uns helfen kann. Vielleicht möchte ich vorneweg nehmen, wir sind alle ehrenamtlich tätig. Also der VSAT hat keine Angestellten. Also das ganze Team hier in der Schweiz arbeitet ehrenamtlich. Ich, die Laura, die Evelyn, die Natascha und.
Und
wir
warte,
machen
ich hänge da noch.
Zeit. Ja, bitte.
Ich hänge da noch mal rein, weil das bedeutet eben auch, ihr bekommt keinen Lohn und es bedeutet, dass jede Spende zu 100% ankommt. Mir ist es wichtig, dass man das noch mal sagt, weil das in ganz, ganz vielen Fällen eben nicht der Fall ist und mir das so wichtig ist. Und ich einfach finde, das darf man auch noch mal betonen. Also wenn ich 50 Franken spende, dann kommen 50 Franken bei den Tieren an.
Richtig, genau. Also wir haben kein Bürogebäude, wo du reinläufst, eine Empfangsdame und wir versenden nicht monatlich ein Kuvert mit tollen Broschüren und Kugelschreibchen und so, wie das andere Organisationen machen, sondern wirklich, wenn du 10 Franken oder 10 Euro oder 100 oder 1000 spendest, das Geld kommt bei uns in der Vereins, auf dem Vereinskonto an und wird zu 100% für den Tierschutz eingesetzt. So, was heißt das? Es kann sein, dass wir damit Tierarztrechnungen zahlen. Wir haben jeden Monat zwischen 5.000 und 8.000 Euro Tierarztrechnungen. Wir brauchen Treibstoff. Jeden Monat zwischen 1.200 und 1.400 Euro nur für Treibstoff, weil unsere Farm ist ganz im Süden. Unsere Klinik ist in Bukarest. Das sind 1,5 Stunden Fahrt jedes Mal hin und zurück. Elektrizität, Futter. Wir brauchen 7 Tonnen Futter pro Monat. Das sind 7.000 Euro nur Futterkosten. Wir brauchen Stroh. Wir haben zwar keine Pferde, aber wir haben Hundehütten. Ja. Diese sind mit Stroh ausgelegt, damit die Hunde auch im Winter bei minus 15, minus 20 Grad irgendwie ein bisschen warm haben. Wir brauchen 1000 Sachen wirklich. Und für dies oder das Geld, jede Spende, die wir bekommen, wird natürlich für das eingesetzt. Also es ist so, wie du sagst, wir in der Schweiz, wir haben keinen Lohn. Natürlich, wir haben unser rumänisches Team, unsere Tierpflegerinnen und Tierpfleger, die arbeiten 100% für uns und die bekommen natürlich einen Lohn, die haben auch Familien und
logisch,
Kinder, die sie ernähren müssen. Natürlich, aber wir hier alle in der Schweiz, also auch unsere Pflegestellen hier, wir haben ein großes Netzwerk an Pflegestellen, die arbeiten alle ehrenamtlich. So, wie kann man uns helfen? Natürlich durch Spende, also durch Geld, dass wir dann so ganz gezielt einsetzen. Man kann uns helfen, indem man uns zum Beispiel als Pflegestelle unterstützt. Das ist etwas ganz, ganz, ganz Essentielles. Eine Pflegestelle bietet einem Hund das Sprungbrett in die Schweiz. Warum? Wir vermitteln rund 95% unserer Hunde über Pflegestellen. Nur 5% der Tiere werden direkt vermittelt. Und das auch meistens nur dann, wenn jemand schon einen Hund von uns hatte. Warum? Die Person hat dann schon Erfahrung mit einem Auslandhund. Zweitens, wir kennen die Adoptantin oder Adoptanten. Wir wissen, aha, der Person können wir gerne einen zweiten Hund geben. Der muss aber zum Beispiel ganz leichtfühlig sein oder der darf ein bisschen anspruchsvoller sein. Das darf zum Beispiel ein Herdenschutzhund sein, weil der so ein bisschen seinen speziellen Charakter hat. Oder nee, das kann auch jetzt einer sein, der ein bisschen sportlicher ist, vielleicht ein Schäfer, Malimix. Weil jeder Hund hat so wieder seine Eigenheit. Ne? Und damit wir eben diese Eigenheiten, diese charakteristischen Züge eines Hundes, die eigentlich erst richtig zum Vorschein kommen, wenn das Tier in der Schweiz ist, beurteilen können, kommen die meisten Hunde auf eine Pflegestelle. lehnt sich da ein, dann können wir sagen, okay, der Hund ist so oder so oder so, und dann können wir den Hund gezielt vermitteln. Du musst dir vorstellen, wenn ein Hund in einer Gruppe lebt, bei uns auf dem Lebenshof, das sind ja große Zwingeranlagen, sind es zwischen 3 und 6 Hunde, je nach Größe und Zwingergröße. Und wir haben natürlich nicht Angestellte, die den ganzen Tag da sind, mit ihnen spielen und streicheln und machen und tun, sondern die Hunde sind meistens sich selbst überlassen.
Ja, klar.
So, irgendwann kehrt ein bisschen die Langeweile ein. Und dann merkst du dann nicht so, aha, der jetzt da immer schön ruhig ist, der hat eigentlich extrem viel Power und der möchte jagen, spielen und Gas geben. Das siehst du dann erst, wenn er hier ist.
Ja.
Darum, Pflegestelle, der Hund kommt hier, man sieht die Charakterzüge und dann kannst du gezielt den Adoptanten suchen. Und das ist meiner Meinung nach das Erfolgsrezept vom VSAT und der Grund, warum wir extrem wenig Rückläufe haben. Also wir haben auf rund 100 Hunde, die wir vermitteln, vielleicht 3 Tiere, die zurückkommen, zu uns zurückkommen und neu platziert werden müssen.
Okay, das ist wirklich wenig. Das heißt, es ist eben, die werden so gut kennengelernt, die Hunde, dass sie dann an jemanden vermittelt werden, der wirklich auch passt.
Genau. Natürlich kann es mal eine Fehlvermittlung geben. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das ist nicht so. Ja. Aber wir verkaufen ja keine Autos oder Fahrräder, sondern wir handeln, ja, es ist ein Handel, aber ein legaler Handel. Oder wir vermitteln Tiere. Und die können mal so oder mal so sein. Und schlussendlich ist auch jeder Adoptant anders. Ich kann dir einen Hund vermitteln, bei dir geht es super. Würde ich den gleichen Hund aber dem Markus geben, da würde es eine Katastrophe sein.
Ja, klar, das also ist einfach so.
Wir sagen ja auch bei uns, es menschelet zwischen uns, zwischen uns Menschen. Und das gibt es natürlich auch in der Tier-Mensch-Beziehung. Nicht immer passt man zusammen.
Absolut, genau. Und ich finde es schön, so, das so auch kennenzulernen. Passt es denn überhaupt oder passt es nicht?
Absolut. Und der Hund zeigt dir ziemlich genau, ob er Interesse an dir hat oder dich nicht mag. Das ist. Und das ist ja auch das Schöne, dass wir dann auch die Möglichkeit haben, verschiedene Leute das Tier zu präsentieren. Und du merkst dann schon, wo die Chemie stimmt und wo eben nicht. Da können wir aber auch sagen, Sie, Frau Müller, tut mir leid, aber der Hund, der hat jetzt bei ihren Kindern nicht so reagiert. Aber wir hätten vielleicht den Hund hier und einen anderen Hund, der würde besser zu ihrem Familienprofil passen. Und das macht eben auch eine faire Tiervermittlung aus, wenn man sich die Zeit nimmt, um auf die Leute und aber auch auf das Tier oder primär auf das Tier und dann auf die Leute individuell einzugehen und dann ganz gezielt die Vermittlung zu vollziehen. So, wie kann man uns weiterhelfen? Wir brauchen natürlich auch immer Leute, sind aber hundeerfahrene Personen, die für uns Vorkontrollen machen, also die auch zu jedem nach Hause gehen, diesen Homecheck machen. Dann sammeln wir auch immer wieder Sachspenden. Das sind Hundebrustgeschirre, Hundeleinen, Hundebetten, Katzenbetten, alte große Badetücher, solche Sachen. Das schreiben wir auch immer wieder auf Facebook auf und sagen, hey, wir bräuchten jetzt von dem und dem, wer hat was?
Ich will noch so ein bisschen auf die sozialen Medien hinweisen, weil ihr habt ein Insta-Profil und ihr habt ein Facebook-Profil. Das heißt, man kann euch da auch folgen. Ich werde das beides auch in den Shownotes verlinken. Das ist VSAT bei Instagram, glaube ich, einfach, oder?
VSAT oder Verein Schweizer Auslandtierschutz.
Genau, aber damit findet man sich. Und eben, wie gesagt, ich verlinke es unten in den Shownotes, dann kannst du da machen. Und ich finde eben auch schon, also wenn du jetzt zuhörst und sagst, hey, ich würde gerne helfen, habe aber im Moment die Ressourcen nicht, dann ist eine große Hilfe, ist auch, abonniere den Kanal und mach immer ein Herzchen bei den Nachrichten, teile die weiter, damit es weiter geteilt wird und dass einfach auch mehr Leute darauf aufmerksam werden und dass mehr Leute auch Michelle und den VSAT unterstützen können, weil auch damit machst du schon etwas. Also man kann auch, ohne dass du jetzt sagst, ich übernehme sofort 5 Hunde, das würde sowieso nicht gehen, aber ohne sowas zu tun oder zu sagen, ich spende pro Monat meinen ganzen Lohn, kannst du auch unterstützen. Also denk da bitte nicht zu weit und denk, naja, ich kann sowieso nichts machen, ich reagiere mal gar nicht, sondern denke, hey, ich kann vielleicht nichts machen, aber in meinem Dorf gibt es bestimmt 5 Leute, die Freude hätten und ich kann es da erzählen und teilen und da weiter auch eben damit quasi auch Licht in die Situation bringen.
Absolut richtig. Also jedes Like und jedes Teilen unseres Beitrages dient dazu, unsere Reichweite zu vergrößern und plötzlich kommt jemand mit uns in Kontakt, der sagt, hey, super, auf so jemand wie euch habe ich gewartet und ich könnte euch so und so unterstützen. Bei uns gibt es ja auch die Möglichkeit von Patenschaften, dass jemand sagt, hey, ich übernehme eine Hundepatenschaft für einen Betrag X. Wir haben auch die Möglichkeit von Futterpatenschaften. Also ich habe erwähnt, wir brauchen 7 Tonnen Futter pro Monat, rund 7.000 Euro. Mhm. Da könnt ihr selbst mit wenigen Klicks einrichten, einen Dauerauftrag, 5 Euro pro Monat oder 10 Euro. Also mit 10 Euro pro Monat können wir schon einen Hund einen Monat lang ernähren. Und auf das zielen wir jetzt ein bisschen aus. Also diese Futtermittelbeschaffung, das ist etwas, das uns die größten Sorgen bereitet im Moment, weil es doch viel Geld ist, das wir jedes Mal stemmen müssen. Und wir haben ganz viele Leute, die haben so ein kleines Abo, 5 Euro im Monat oder 10 Euro. Und mit diesen Summen können wir dann eben Futter kaufen.
Und 5 Euro im Monat ist etwas, was man sich leisten kann. Das bedeutet, man verzichtet auf einen Kaffee. Also das ist nicht viel Geld.
Richtig, das sind Kleinstbeträge oder Kleinbeträge. Und ich sage, wenn da ganz viele Leute mitmachen, kommt doch eine gute Summe zusammen, dass wir eben das Futter besorgen können.
Genau, und damit lebt dann ein Hund in Rumänien und wird eben genährt und ist nicht nur Haut und Knochen.
Genau, richtig.
Genau. Michelle, ich habe noch so eine abschließende Frage und die ist wieder so ein bisschen, es geht so ein bisschen zurück zu Argus. Hat denn Argus dir irgendwann in den letzten 12 Jahren einen Hund näher gebracht, wo er gesagt hat, hey, das ist dein Hund, da solltest du dich drum kümmern?
Mittlerweile habe ich 6 Hunde.
Oh, er war fleißig.
Mittlerweile habe ich 6 Hunde und jedes Tier kam irgendwie aufgrund von Argus zu mir. Und das sind jetzt 6 individuelle Geschichten, die würden wahrscheinlich den Rahmen unseres Gespräches sprengen. Aber Argus hat bis heute eine ganz, ganz tiefe Rolle in meinem Leben. Mittlerweile ist auch mein zweiter Seelenhund verstorben vor einem Jahr, der Kirai, der ebenfalls eine ganz prägende Rolle in meinem Leben hatte. Und ja, sie sind ein Stück von mir, sie tragen mich weiter. Und spornen mich natürlich auch an, weiterzumachen. Und es gibt doch ganz viele Tage, wo ich denke, ich höre damit auf, ich mag nicht mehr. Und dann kommt irgendwie wieder so ein Wink von oben oder von der anderen Seite, die sagt, hey, nee, du musst, das ist deine Aufgabe, du musst hier einfach weitermachen.
Ja, und es ist ja auch so, wenn man seine eigene Lebensaufgabe, seine Seelenaufgabe kennt, dann ist es nicht unbedingt so, dass das einfach ist. Aber man weiß einfach, dafür bin ich da und ich muss halt weitermachen. Und da hast du dir schon eine sehr herausfordernde Aufgabe gesucht und angenommen und gleichzeitig veränderst du aber wirklich etwas auf der Erde.
Es ist eine Riesenverantwortung. Das ist das, was belastender ist. Also nicht die Aufgabe an sich. Ich war schon x-mal in Tötungsstationen. Man kann das vergleichen mit dem KZ-Lagern im Zweiten Weltkrieg. Du kommst rein, es ist mucksmäuschenstill und plötzlich bellen dich 400 Hunde an. Das ist so laut, du hältst dir die Finger in die Ohren rein. Und ich bin da durchgelaufen. Ich wusste, ich habe Geld, um 20 Hunde zu retten. Was heißt Geld für 20 Hunde? Ich hätte ja alle 400 nehmen können, die sind nicht. Geben sie dir gratis, aber ich muss ja impfen, ich muss kastrieren, ich brauche Futter, Unterkunft, lalala. Also ich wusste, ich habe für 20 Hunde das Budget. Ich laufe durch und muss dann 400 Hunde in die Augen schauen und 20 aussuchen. Wissend, dass 380 Hunde in den kommenden 4 Wochen getötet werden.
Ja.
Und das ist natürlich eben diese Riesenbelastung. Nebst, vor allem, ich komme halt wieder auf die Finanzen, die finanzielle Belastung, denn ohne Geld gibt es keinen Tierschutz. Jedes Tier, das gerettet wird, verursacht Kosten, Entwurmung, Tierarzt, Futter, Unterbringung etc. etc.
Genau, dann trägt man eben halt sehr viel.
Es dreht sich alles leider nur um die Finanzen. Es geht aber ja nicht nur uns so, das geht jeder Tierschutzorganisation so. Igelhilfe und Vogelhilfe und was auch immer, alle haben das gleiche Problem.
Ich finde es ganz spannend, weil wenn wir uns so überlegen, achtsam zu leben, dann geht es eben nicht nur darum, achtsam mit der Erde zu leben, sondern eben auch mit den Tieren. Und für mich ist es so ein Anliegen, die Tiere, die ich ja höre und wahrnehme und um mich herum habe, ich finde es toll, meine beiden Katzen zu verwöhnen, weil ich einfach finde, hey, ihr hattet einen schweren Weg, ihr dürft jetzt noch ein paar Jahre von mir verwöhnt werden. Aber ich finde es eben auch wichtig, dass ich das, was ich für meine Katzen mache und wie ich die verwöhne, dass ich das auch noch so ein bisschen erweitern kann und eben unterstützen kann. Und ja, auch irgendwo euch helfen kann, sagen kann, da kann ich halt eben finanziell unterstützen. Und ich fand es so motivierend, was du gesagt hast, mit 5 Euro, 10 Euro im Monat kann man schon richtig viel verändern. Und deswegen ist so mein Aufruf jetzt auch so raus in die Welt. Hey, überleg dir doch, ob du das nicht einrichten kannst. 5 Euro, das sind 60 Euro im Jahr, 10 sind 120 im Jahr. Kannst du die nicht irgendwo sagen, hey, damit rette ich einem Tier das Leben? Das wäre etwas, was ich mir wünschen würde für den Podcast, für Michelle, für den VSAT und für mich. Ich würde es mir wünschen für mich, weil ich damit weiß, dass wir auch dadurch die Welt zu einem besseren, zu einem lichtvolleren Ort machen und eben in einer größeren Harmonie leben. Michelle, möchtest du zum Schluss noch irgendetwas sagen? Gibt es noch was, was du sagst? Das ist mir noch ganz wichtig.
Ich könnte noch stundenlang mit dir das Gespräch weiterführen. Nee, ich möchte dir nochmals ganz, ganz herzlich danken, dass ich hier ein wenig über mich und über meinen Verein erzählen durfte. Schaut doch bei uns vorbei auf Facebook oder auf Insta. Verein Schweizer Auslandstierschutz. Schaut auf unsere Homepage www.vsat.ch. Auch da gibt es ganz viele Infos über uns, über Rumänien, über unsere Tiere, die wir haben. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns. Ich oder jemand aus unserem Team wird euch ausführlich antworten. Und ja, vielleicht seht ihr ja eine Seelenkatze oder einen Seelenhund, der plötzlich bei euch einziehen darf. Das wäre natürlich auch eine schöne Sache.
Genau.
Und ich sage immer, ein Leben ohne Hund oder ohne Katze ist irgendwie ein bisschen langweilig. Sie bereichern uns so sehr und ich bin der ganz, ganz festen Überzeugung, Tiere machen uns zu besseren Menschen.
Absolut, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
In diesem Sinne nochmals vielen Dank, dass ich hier mit dir das Gespräch führen durfte.
Schön, dass du da warst, Michelle. Und in dem Sinne verabschiede ich mich für heute von dir mit dem Seelenschimmer-Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!